Während der zurückliegenden Weihnachtstage tauschten wir uns in der Familie mal wieder über alte Erinnerungen aus. Wir kamen dabei auch auf ein Fest zu sprechen, das einen ziemlich peinlichen Moment hatte. Es war Hochsommer, ziemlich warm, aber der Gastgeber hatte vergessen, Bier zu kaufen. Schließlich hat sich dann einer der Gäste ein Herz gefasst, ist zur nächsten Tankstelle gefahren. Woanders gab es nichts mehr zu kaufen. Interessant, dass ausgerechnet das von diesem Fest am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe auch mal jemanden von einer Hochzeit reden gehört. Da hatte das Brautpaar beschlossen, um Geld zu sparen, dass die Gäste doch die Getränke selber zahlen sollten. Und der das erzählte, sagte am Schluss, wenn wir heute an diese Hochzeit zurückdenken, dann erinnern wir uns weder an den Gottesdienst noch an die Einzelheiten der Feier. Aber das mit den Getränken ist hängen geblieben. Sie ahnen wahrscheinlich schon, warum ich Ihnen das alles erzähle. Wir haben einen Bibeltext, in dem es um eine Hochzeit und um eine hochgradig peinliche Entwicklung geht. Naja, fast wäre es richtig peinlich geworden. Wir hören mal hinein in das, was Johannes im zweiten Kapitel seines Evangeliums geschrieben hat. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit die Geschichte. Nun, es soll ja Leute geben, die behaupten, der Wein sei nur deshalb in Kana ausgegangen, weil Jesus seine Jünger mitgebracht hatte. Nun, ich könnte ja jetzt auch darüber predigen, dass Jesus uns vor Peinlichkeiten, vor Versorgungsengpässen bewahren will, dass er ein großer Wundertäter war, der die Menschen damals in Staunen versetzte und sie baff waren, was der alles konnte. Volle Weinflaschen in Leere zu verwandeln, das kriegen alle hin. Aber Wein aus Wasser machen, dafür reichen unsere Zauberkünste nicht. Und es ist ja bemerkenswert, dass gerade diese Wundererzählung mit am häufigsten zitiert wird von Spöttern. Aber es geht hier gar nicht um ein Zauberkunststück. Die Geschichte würde anders ausgehen. Dann würde es heißen, und die Hochzeitsgesellschaft feierte Jesus und ließ ihn unter großem Applaus noch einige andere Wunder vollbringen. Aber am Schluss der Geschichte heißt es hier anders. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Der Evangelist Johannes bezeichnet die Wunder Jesu gar nicht als Wunder, sondern durchgängig als Zeichen. Ihm kommt es offenbar nicht um das Wunderhafte, sondern auf um das Zeichenhafte des Geschehens an. Also etwas, das nicht in sich selbst zu verstehen ist, weil es Hinweischarakter hat. Signalwirkung. Und er gibt gleich bei diesem ersten Zeichen die Erklärung dazu. Es geht um nichts Geringeres als um die Herrlichkeit. Ein Fachausdruck der Bibel, des Alten Testamentes. Die Herrlichkeit ist der Inbegriff für die Gegenwart Gottes. Die einmalige Gegenwart Gottes. Unvergleichliche. Wir können auch sagen, Jesus offenbart sein Gottsein. Seine göttliche Vollmacht. Und die Frage muss auch weiter lauten, was sind denn das für Zeichen? Worauf sollen sie denn hindeuten in unserer Geschichte? Ich möchte drei Stichworte aufgreifen. Neben diesem ganz großen Zeichen, dass Jesus seine Herrlichkeit offenbart, sein Gottsein. Erstens, Jesus beginnt mit einem Fest. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie oft rund um Jesus gefeiert wird? Nicht nur, dass er zu den großen Festen in den Tempel geht und gerade die Feste als Orte heraussucht, wo er sich an die Menschen wendet. Er spricht auch ständig in seinen Bildern und Gleichnissen von ganz normalen weltlichen Festen. Beim Gleichnis vom großen Gastmahl stellt er uns Gott als großzügigen, weitherzigen Gastgeber vor, der eine feudale Tafel vorbereitet hat und jetzt alle dazu lädt. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen geht es auch um ein Hochzeitsfest, für das sie sich bereithalten sollen. Seid ihr bereit und wachsam, so heißt doch die Botschaft. Aber er sagt dazu nicht, seid ihr bereit für den Wettkampf, der bald beginnt. Habt ihr gut trainiert und punktgenau eure Muskeln gestärkt, sondern er sagt, seid ihr bereit zum Feiern? Als er einmal von seinen Leuten darauf angesprochen wird, warum seine Jünger so fröhlich und gelassen durchs Land ziehen und es so anders halten als Johannes der Täufer, der doch in der Wüste lebte, da sagt er, wie könnt ihr fasten, wenn doch der Bräutigam da ist? Da vergleicht er sein ganzes Wirken mit einem Hochzeitsfest. Und hier, im Johannesevangelium, beginnt er sein öffentliches Wirken ausgerechnet auf einer Hochzeit. Und ich kann Ihnen sagen, die konnten damals noch feiern. Da gab es nicht, so wie heutzutage, ein übersichtliches Filetstückchen und ein Salatblatt dazu. Sondern da wurde üppig zugelangt. Ausgelassen feierten sie, das ganze Dorf war eingeladen, da ging richtig was. Ich durfte nach meiner Schulzeit für ein Jahr in einem Dorf im südlichen Afrika leben. Und ich durfte dort mehr als 10 Hochzeiten mitfeiern. Das lag auch daran, dass ich den Posaunenchor leitete und der war immer als Tanzkapelle eingeladen. Und mich haben die afrikanischen Hochzeiten enorm beeindruckt und geprägt. Sie ahnen nicht, welchen Stellenwert Hochzeiten in ärmeren Ländern haben. Da wird alles aufgefahren. Und die Menschen leben wochenlang drauf zu, denn Hochzeiten holen sie heraus aus ihrem kargen Alltag. Ausgerechnet auf einer Hochzeit tut Jesus sein erstes Zeichen, das auf seine messianische Herrschaft hinweist. Und es geht um ein messianisches Getränk, den Wein. Sie erinnern sich an die Verheißung, die wir vorhin vorgelesen bekamen. Der Herr Zebaoth wird am Ende der Zeiten ein großartiges Festmahl geben. Ein Mahl von reinem Wein. Es wird dann nochmal wiederholt, von gut abgelagertem Wein. Also höchster Qualität. Und direkt darauf folgt ja dann die großartige Verheißung, die dann auch wieder ganz am Ende der Bibel in der Johannesoffenbarung aufgegriffen wird. Er wird den Tod verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Ja, Jesus beginnt sein Wirken auf einer Hochzeit, auf einem rauschenden Fest. Nehmen Sie das mit. Ich möchte Sie einladen, auf das kommende Reich Gottes zuzuleben wie auf ein Hochzeitsfest. Das ist die angemessene Haltung. Und hier in der Kirche sitzt einer, mit dem ich eng verbunden bin, so eng, dass er mich im letzten Oktober auf seine Hochzeit eingeladen hat. Sie hätten miterleben sollen, wie erwartungsvoll er auf dieses Fest monatelang zugelegt hat, wie er immer wieder damit genervt hat, wann dieses Fest jetzt bald beginnt. Übrigens auch, ob es beginnen kann, ja, in Corona-Zeiten. Trotz aller Einschränkungen, die es damals gab, war es ein wunderschönes Fest und er strahlt immer noch, wenn wir auf dieses Fest zu sprechen kommen. Freuen Sie sich auf den Himmel, wie man sich sonst nur auf seine eigene Hochzeit freuen kann. Und seien Sie gewiss, dieses Fest des Himmels hat mit Jesus schon begonnen. Und das ist das Zweite. Durch Jesus beginnt was Neues. Wir schauen nochmal tiefer rein in jene Hochzeitsgeschichte. Da spielen Zahlen eine wichtige Rolle. Sie sind Schlüssel, mit denen wir den tieferen Sinn der Geschichte entschlüsseln können. Und wer die Zahlenkombination eines Schlosses kennt, wird es öffnen können. Wir müssen manche Zahlen der Bibel symbolisch und nicht numerisch verstehen, denn dann verstehen wir ihren tieferen Sinn. Was soll diese seltsame Zeitangabe im ersten Vers? Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Man fragt ja sofort am dritten Tage, nach was denn? Von wo ab zählte der Evangelist? Rechnet man zurück, dann wäre die Hochzeit vielleicht am dritten Tag nach der Taufe Jesu gewesen. Aber was soll diese Angabe? Sie ergibt keinen rechten Sinn. Warum muss das extra erwähnt werden? Ich bin überzeugt, schon damals erinnerten sich die Menschen, denen das Johannesevangelium zum ersten Mal vermittelt wurde. Sie erinnerten sich an die Formel, die doch damals schon in den Gemeinden etabliert war. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ja, damit ist der entscheidende Moment der Passion Jesu benannt. Von der Moment, von dem alles seinen Sinn bekommt. Wo Jesus seine Herrlichkeit offenbarte. Und wir wissen auch, was in unserer Geschichte gemeint ist, wenn Jesus dann später zu seiner Mutter sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch das ein verdeckter Hinweis auf Passion und Auferstehung. Die Stunde, die alles verwandeln und alles neu machen wird, ist die Stunde der Auferstehung am dritten Tag. Und Jesus hat einmal dieses Auferstehungsereignis verglichen mit einem Weizenkorn, das allein bleibt und keine Frucht bringt, wenn es stirbt. Und so können wir auch die Verwandlung des Wassers in Wein aus dieser Perspektive nochmal formulieren. Wenn das Wasser nicht in die Erde kommt und durch die Äste des Weinstocks wieder aufsteigt und erneut ans Licht gebracht wird, so bleibt es Wasser wie eh und je. Wenn es aber bereit ist, sich an den Wurzeln des Weinstocks in die Erde zu verströmen, wird es zu Wein werden, zur Quelle der Freude. Ja? Ich bin überzeugt, der Eingangsvers unserer Hochzeitsgeschichte mit dem dritten Tag, er hat Signalwirkung. Es ist ein Hinweis auf Ostern, auf die umfassende Verwandlung, die bevorsteht. Und um eine Verwandlung geht es auch in der Geschichte. Und das hat mit der zweiten Zahl zu tun. Der zweite Zahlenschlüssel sind die 6 Wasserkrüge, die man damals zur rituellen Reinigung brauchte, und die mit Wasser gefüllt wurden. Die Zahl 7 galt normalerweise als die Zahl der Vollkommenheit und Universalität. 7 Schöpfungstage, der 7-armige Leuchter im Tempel. 7 Siegel müssen geöffnet werden in der Johannesoffenbarung. Steht die Zahl 7 für Vollkommenheit und Universalität, so steht die Zahl 6 für das noch nicht Vollkommene. Ausgerechnet von 6 Wasserkrügen ist hier die Rede, die normalerweise für die jüdischen Reinigungsriten gebraucht werden. Jesus hätte auch anders für den Wein sorgen können, aber ich denke, diese 6 Krüge sind ein Hinweis auf einen tieferen Sinn. Mit ihnen ist das jüdische Gesetz gemeint, das die Erlösung eben nicht brachte, auch wenn man es noch so streng beachtet. Das Gesetz, das Wasser, muss veredelt, muss verwandelt werden. An die Stelle des Gesetzes tritt mit Jesus die Gnade. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, heißt es im Johannesevangelium im berühmten Prolog, ein Kapitel vor unserem Text. Das Reinigungswasser in den großen Krügen erinnert an das Gesetz, an ein Lebensprinzip, das von Pflicht geprägt ist. Das musst du tun und das darfst du nicht tun. Aber der Wein erinnert an ein Leben, das von der Freude geprägt ist, von einer frohmachenden Botschaft im Evangelium. Und damit sind wir an der Mitte unserer Geschichte angelangt. Der Inhalt unseres Glaubens ist eben nicht, dass Jesus wie ein Zauberer aus Wasser Wein machen kann. Nein, er ist der, dass unser Leben von Angst und Gesetzlichkeit befreit werden kann durch ihn, dass er uns verwandeln und vollenden wird. In Wasser und Wein stehen sich zwei Glaubenshaltungen gegenüber, die des Gesetzes und die des Evangeliums, kann man sagen. Und damit verbinden sich auch zwei entgegengesetzte Lebenshaltungen. Die Grundbefindlichkeit der einen Haltung ist von Sorge und Angst geprägt. Eine Lebenseinstellung, aber die mit Jesus Christus rechnet, sie lebt aus der Zuversicht und Hoffnung. Und das brauchen wir heute mehr denn je. Wie auch bei der Speisungsgeschichte der 5000 eine Menge dann übrig blieb. Von 12 Körben ist die Rede. 12 Körbe, also für ganz Israel, für alle 12 Stämme genug. So wird auch hier von einer riesigen Menge Wein berichtet. Sicher nicht, damit jetzt Jesus die Voraussetzung für ein großes Besäufnis schafft. Es geht um ein Leben, das von der überfließenden Großzügigkeit Gottes geprägt ist. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben, heißt es in Johannes 10. Und schon gleich im Eingangsteil des Evangeliums, in Prolog, kommt jener Vers, den wir vorhin auch im Eingang unseres Gottesdienstes gehört haben. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ja, man hat den Eindruck, wie aus einem überschwappenden Weinkrug heraus. Und direkt darauf folgt eben jener zitierte Satz mit dem Gegenüber vom Gesetz des Mose und der Gnade in Jesus Christus. Und deshalb drittens, mit Jesus wird unser Leben ein Fest. Ja, er möchte, dass diese Botschaft uns erreicht, dass aus trübsinnigem Wasser wieder frohmachender Wein wird. Wir nicht aus kultischen Gesetzen und Riten stöhnen, sondern er will, dass wir an der Zusage seiner Gnade uns erfreuen und das Lachen wieder lernen. Nicht im Sinne einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Gesetz und dem Gebot. Natürlich ist hier Achtung und Sorgfalt und Aufmerksamkeit gefragt. Aber aus dem Evangelium heraus wollen wir das Gesetz lesen. Er will nämlich die Knechtschaft einer Selbsterlösung durch das Gesetz verwandeln in die Freiheit eines Geschenkes. Das Geschenk des Evangeliums. Nun, leider wird der Wein oft wieder zurückverwandelt in Wasser, beziehungsweise so lange mit Wasser verdünnt, dass er als Wein gar nicht mehr kenntlich ist und nicht mehr fröhlich macht. Das Evangelium wird dann nicht mehr als frohmachende Botschaft erkennbar, sondern nur noch als eine Art Ansporn, jetzt erst recht nach dem Gesetz zu leben. Das gibt es, leider. Und wenn wir nicht mit erhobenen, sondern gesenkten Köpfen die Kirche verlassen, dann ist etwas falsch gelaufen. Dann haben wir den Wein verwässert. Dann haben wir das Gesetz wieder über das Evangelium gestellt und den Tod über das Leben siegen lassen. Dazu eine kleine Geschichte. Ein Berliner Junge geht auf eine feine Dame zu. Der Junge hat die Hände tief in den Taschen vergraben, Mütze auf dem Kopf, eine Nase, die eigentlich mal ein Taschentuch bräuchte. Und dieser Junge fragt die feine Dame nach dem Weg. Hör mal gut zu, sagt die Dame, wenn du mich etwas fragen willst, dann musst du zuerst einmal die Nase putzen, die Hände aus den Taschen nehmen und die Mütze abnehmen und gnädige Frau zu mir sagen. Da antwortet der Junge, das ist mir zu viele, da verlof ich mir lieber. Kann es sein, dass manche deshalb nicht den Weg zur Gemeinde Jesu Christi finden, weil sie ähnliche Vorbedingungen antreffen, wie sie jene Frau an den Berliner Jungen stellte? Man müsste sich abändern, man müsste sich verändern, damit man überhaupt den Zutritt bekommt. Aber ich frage umgekehrt, was müsste sich verändern, dass nicht das Wasser, sondern wieder der Wein spürbar wird, dass das Fröhliche unseres Glaubens durchschlägt und einladend wirkt? Lassen Sie mich schließen mit einer Begebenheit, die stammt aus dem Jahr etwa 400 nach Christus. Auch damals schon wurde diese gleichnishafte Wundergeschichte als Anlass für viel Spott verwendet. Ein Spötter hat dem Kirchenvater Hieronymus einmal vorgerechnet, dass Jesus auf der Hochzeit zu Kana über 600 Liter Wasser in allerbesten Wein verwandelt habe. Obwohl doch die Hochzeitsgesellschaft vorher schon ziemlich viel getrunken habe. Hämisch fragt er dann den weisen Kirchenvater, ob die Hochzeitsleute diese ungeheure Menge dann wohl noch ganz ausgetrunken habe. Hieronymus lächelte versonnen und antwortete: Nein, denn wir trinken bis heute noch davon. Und dieses Lächeln des Hieronymus wünsche ich jedem von uns. Amen.